Moin, wir sind die Küstenfräuleins.
Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin. Als Kind und als Jugendliche haben wir ja so manch Dinge erleben und wegstecken müssen, haben einige Entscheidungen gar nicht fällen können, die für uns von großem Vorteil gewesen wären. Und wir fragen uns heute, welche Ratschläge würden wir als erwachsene Frauen heute, mit dem Wissen von heute, uns als Kindern und Jugendlichen gerne geben, um uns einige Erfahrungen zu ersparen. Viel Spaß beim Hören.
Wir sagen willkommen bei den Küstenfräuleins.
Moin, ich bin Roberta Xiros.
Und ich bin Carina Davert.
Carina ist Moderatorin, Autorin und Rednerin.
Und Roberta ist Business Coach, Life Coach und systemischer Coach. So, Robsilein, du machst ja immer den Start, deswegen würde ich dir jetzt mal das erste Wort überlassen. Gibt es eine Situation deines Ichs, als du Kind warst oder jugendlich oder wie auch immer älter, wo du sagen würdest, hey, wenn ich die Chance dazu hätte, da nochmal hin zurückzugehen, dann würde ich das und das tun oder sagen?
Ja, ich kann mich an Situationen erinnern, in denen es zwischen meinen Eltern immer schlimmen Streit gab. Ich bin dann irgendwie immer da so hineingeraten, obwohl ich das gar nicht wollte. Da war ich auch noch kleines Kind und damit meine ich irgendwie alles unter 10. Ist für mich ja erstmal klein. Und dieser Streit endete dann immer total dramatisch, irgendwie damit, dass meine Mutter verschwand irgendwohin, also entweder aus dem Haus oder in irgendeines der Zimmer. Und mein Vater ist immer sehr, sehr dramatisch und überaus theatralisch in sein Arbeitszimmer gestapft, wo er dann eine ganze Weile saß, sehr gerne auch im Dunkeln. Und dann machte ich mir Sorgen und bin dann gucken gegangen, weil ja dann beide verschwunden waren. Ich war ja alleine dann. Und dann bin ich irgendwann gucken gegangen, was mein Vater da macht. Und dann saß er da immer und erzählte mir dann alles das, was ihn störte. An der Gesamtsituation, an seiner Ehe, an diesem Streit mit meiner Mutter, wie er den erlebt hat und wie unverstanden er sich fühlte und so weiter. Und relativ Ähnliches, nur nicht ganz so theatralisch, machte meine Mutter. Mein Vater war da allerdings sehr, sehr ausgeprägt und es gab viele Situationen in meiner kleineren und etwas mittleren Kindheit, in denen ich sehr lange meinem Vater zuhören musste, wie schlimm seine Ehe doch war. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich jetzt was tun muss. Also es entwickelte sich teilweise ganz am Anfang immer noch so ein kleiner Aktionismus in mir, dass ich dachte, okay, ich muss das jetzt retten. Woraufhin ich dann all die Dinge, die Streit verursacht hatten, eingesammelt habe und eingeschlossen habe in einem Schrank. Und den Schlüssel zu diesem Schrank habe ich dann versteckt. Mhm. Und das gab dann richtig Ärger, weil nachdem sich dann beide beruhigt hatten, wurde zu den Dingen wie zum Beispiel Zigaretten oder Alkohol dann wieder gegriffen oder sollte wieder dahin gegriffen werden. Und dann war dieser Zugang und der Zugriff nicht mehr möglich, weil ich hatte alles weggepackt. Und das war dann meine Lösung, das war meine Idee. Ja, was ich also dem Kind sagen wollen würde, wäre, die Entscheidungen, die deine Eltern fällen, ziehen Konsequenzen nach sich, die du nicht aushalten musst. Oder solltest. Probleme, die deine Eltern haben, sind nicht deine Probleme, sondern deren. Und das musst du dir alles nicht anhören. Du bist nicht Urheberin der Probleme und du bist auch nicht die Lösung ihrer Probleme. Und das sind alles Themen, die dich als Kind und als Kleinkind oder Kleinstkind überhaupt nicht tangieren sollten. Abgesehen davon, dass es für jedes Kind viel schöner wäre, wenn es nicht so dysfunktional aufwachsen müsste. Aber definitiv, mach nicht Probleme anderer zu deinen. Und das kann möglicherweise sogar auch ein Teil der Ursachen sein, warum ich eine ganze Weile in meinem Leben Probleme anderer Leute zu meinem gemacht habe. Dass ich dann immer das Gefühl hatte, ich musste sofort helfen. Also so ein Helfersyndrom kann sich auch so etwas entwickeln, denke ich.
Ist ja auch einfach furchtbar, dass deine Eltern einfach das alles bei dir abgeladen haben.
Ja, die waren wohl verzweifelt. Also die wussten wohl nicht anders mit der Situation umzugehen und vielleicht.
Das ist völlig egal. Macht man einfach nicht. Punkt. Das nennt man Parentifizierung, wenn man Kinder zu Erwachsenen macht, weil man die Scheiße bei ihnen ablädt. Mhm. Ist einfach nicht gut. Also natürlich haben alle ihre Gründe, ja, und? Das ist aber keine Entschuldigung.
Ja.
Das ist einfach nicht gut für Kinder.
Ich glaube, dass meine Mutter das nicht getan hätte, hätte sie nicht mitbekommen, dass mein Vater das getan hat. Und dann fühlte sie sich, glaube ich, ungerecht behandelt. Mhm. Und hat dann quasi zum Gegenschlag ausgeholt. Wobei aber all das so einer Sechsjährigen zu erzählen. Jetzt weiß ich auch nicht unbedingt, an irgendeinen Erfolg geknüpft sein kann. Aber naja, also das sind so Dinge, hätte ich da mal, wenn man als Kind dann weiß, ey Leute, lasst das mal bei euch. Ist euer Ding, ne? Nicht meins. Ich geh schaukeln. Ne?
Ja.
Das wäre echt besser gewesen für mich.
Wo war denn dein Bruder da? in solchen Situationen.
Doch, der schwirrte immer umher. Mhm. Und da sind wir schon beim zweiten Rat, den ich mir geben würde. Nämlich, wir sind alle gleich viel wert. Niemand von uns ist wertvoller als der andere oder weniger wert als der andere. Und das ist auch so ein Ding, was ich als kleines Mädchen oder junges Mädchen nicht verstanden habe. Mein Bruder war gefühlt mehr wert und mochte mich nicht. Das war eine schwierige Situation. Das gute Verhältnis zu meinem Bruder entstand erst sehr viel später. Der hatte natürlich auch so seine Geschichte. Und ich war so überzeugt davon, dass mein Bruder mich doch unbedingt lieb haben soll. Wahrscheinlich hatte er das auch und konnte das nur nicht ausdrücken. Wie gesagt, mein Verhältnis zu meinem Bruder heute ist wirklich gut. Und wir waren auch eine ganze Weile wirklich richtig innig miteinander. Aber damals war das so, dass ich immer das Gefühl hatte, weniger wert zu sein, weniger zu bedeuten. Ich durfte auch deutlich weniger als er. Und das gipfelte dann darin, dass ich dann alle Geschenke, die ich bekam, also sofern sie Geldgeschenke waren, wirklich, ich sagte Danke ganz höflich, wie ich es gelernt hatte, und ich drehte mich quasi auf dem Absatz um und rannte zu meinem Bruder, um dem das Geld zu schenken, was ich soeben bekommen hatte. Also es verging zwischen, ich bekomme das Geld in meiner Hand mit diesen klassischen 80er-Jahre-Worten, hier, kauf dir ein Eis. Mhm. Ne? Und ich gebe es meinem Bruder, dazwischen vergingen teilweise nur wenige Sekunden. Und mein Bruder freute sich halt immer sehr, weil wir haben einen Altersunterschied von 9 Jahren. Das heißt, ich war dann ein kleines Mädchen, 3, 4, 5, 6 Jahre alt, und er war halt schon Jugendlicher dann, Teenager und Jugendlicher. Und er konnte das Geld immer gebrauchen. Er fing schon früh an zu rauchen und das war halt alles damals schon teuer. Er hat sich dann immer gefreut. Also 1 Mark, 2 Mark, 5 Mark, was auch immer ich bekam. Ich brachte es zu meinem Bruder in der völlig verrückten Annahme scheinbar, mir diese Liebe und die Anerkennung meines Bruders kaufen zu können damit. Und er freute sich genau 5 Sekunden, und dann musste ich sein Zimmer wieder verlassen. Und dann kam auch so ein blöder Spruch, so nach dem Motto, schieb ab. Und schon war meine kurze Freude vorbei. Aber das war es mir wirklich wert. Also das Geld war für mich vollkommen bedeutungslos gegen diesen kurzen Moment Freude, den ich meinem Bruder bescheren konnte. Und das würde ich mir mit dem Wissen von heute auch raten oder erklären. Niemand ist weniger oder mehr wert. Du darfst nicht weniger oder mehr. Lass dir das nicht einreden. Liebe kann man nicht erkaufen. Und wenn dein Bruder etwas nicht machen muss, frag doch ganz einfach, ganz ergebnisoffen, warum muss ich es dann machen? Warum muss mein Bruder nicht abwaschen und ich? Warum muss der den Haushalt nicht mitmachen, aber ich? Das sind so Dinge, die habe ich mit mir machen lassen, weil das einfach in unserer Familie so war. Und das war so eine ganz traditionelle Rollenverteilung, die schon im Kleinkindalter anfing. Das sind nur so ein paar so Dinge.
Heftig, weil das ist eine Sache, die bei uns halt nie stattgefunden hat, dass wir einen unterschiedlichen Wert hatten, wir Kinder, oder dass wir ungleich behandelt wurden. Das hat sich immer wahnsinnig toll ausgeglichen. Und weil meine Mutter selber die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, wenn Kinder ungleich behandelt werden, wollte sie es bei ihren Kindern unbedingt besser machen. Und das hat sie zu 1000% geschafft. Mhm. Und davon zehren wir heute noch, weil das merkt man schon. Das merke ich auch immer bei Trauerreden und so. Da kocht ja immer viel hoch, wenn Eltern sterben. Mhm. Und wenn die Eltern das geschafft haben, die Kinder gleich zu behandeln, ganz andere Gesprächsgrundlage. Ganz andere Grundlage. Viel bessere Gespräche, viel schönere Abschiedsfeiern, kein Erbstreit. Das Leben ist schön, ist ein Ponyhof. Und wenn jemand stirbt und die Kinder ungleich behandelt wurden, dann bricht immer so ein Erbstreit aus, weil der immer das Geld bemisst, in dem Fall die Liebe. Er hatte mich lieber als dich. Ich war sein Lieblingskind. Oder wie auch immer. Deswegen streiten Menschen übers Erbe.
Also unsere Eltern sind jetzt auch beide verstorben. Unser Vater ja erst vor ein paar Monaten. Und den Erbstreit hatten wir auch überhaupt nicht. Also bei uns lag das aber daran, dass nicht einer von uns das Lieblingskind war, sondern wir, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir waren beide keine Lieblingskinder. Also eigentlich wurde keiner von uns überhaupt irgendwie bevorzugt, tatsächlich. Ich glaube, mein Bruder hat immer angenommen, dass das bei mir der Fall war. Aber ich würde fast vermuten, dass jetzt in unserem Alter heute, rückblickend, er versteht, dass das nur augenscheinlich, nur oberflächlich vielleicht so empfunden werden konnte, aber eigentlich nicht der Fall war, weil ich so viele andere Dinge dafür einstecken musste, dafür, dass nach außen der Eindruck hätte entstehen können, die kleine Tochter, die wird immer verhätschelt und wird vertätschelt und so, und dafür habe ich ganz andere Dinge mitbekommen und mitgenommen. Ich glaube, das wissen wir heute beide, also wir haben solche Themen gar nicht, und als jetzt beide Eltern gestorben waren, gab es nicht eine Minute irgendwie das Gefühl zwischen uns da, dass sich einer irgendwie benachteiligt fühlt oder so. Wir haben uns da super verstanden und super geeinigt. Ja,
ja, aber ihr habt ja eure Beziehung auch im Erwachsenenalter auch gepflegt einfach, ne? Ja. Und auch daran gearbeitet. Also alles, was man da in der Kindheit mitgetragen hat, habt ihr ja auch für euch gut sortiert, ne?
Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier so ein geschwisterliches Herz und eine Seele wären oder so, aber wir haben, also in größeren Abständen, die werden jetzt natürlich dadurch, dass vorher der Gesundheitszustand unserer Eltern immer mal Thema war, da haben wir dann naturgemäß halt mehr miteinander telefoniert, weil mein Bruder wohnt sehr weit entfernt von mir. Das ist jetzt nicht mehr so häufig, aber trotzdem relativ regelmäßig und es ist nett. Ja, wir kommen gut miteinander aus. Es ist nicht, also ich würde jetzt nicht mit jeder Neuigkeit zum Telefon greifen und meinem Bruder sofort davon erzählen. Und da kenne ich ganz andere Geschwisterpaare, die wirklich ganz doll verbunden sind und sich immer teilhaben lassen und so richtig seelenverwandt. Das sind wir jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem läuft es ganz gut. Was mir noch einfällt, was ich meinen Kindern, also all das, was ich bis jetzt erzählt hatte, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen wirklich nach Kräften und aus tiefem Herzen versucht, natürlich komplett anders zu machen bei meinen Kindern. Aber eine Sache fehlt mir noch ein, Frauen haben in der Politik nichts verloren. Also Politik ist nichts für Frauen und die haben da auch nicht aufzutauchen. Das hat sie nicht zu interessieren, sie müssen da nicht Bescheid wissen. Nachrichten hören, lesen oder sonst irgendwie aufnehmen ist nichts für Frauen und deswegen sollte ich da einfach die Finger von lassen. Das war auch so ein Ding, das habe ich mit auf den Weg bekommen. Und heute würde ich mir sagen, Politik ist durchaus was für Frauen.
Ah, oh, echt? Was bringt dich dazu?
Ja, Frauen gehören durchaus in die Politik. Das ist auch so ein Ding, wo ich denke, das kann nicht wahr sein. Und das habe ich meinem Papa ja abgekauft. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, du glaubst doch den älteren, schlauen Menschen, die dich groß machen.
Ja, also ich kann nicht mal ausschließen, dass ich so als 7-jährige kleine Pupsmaus da in die Schule gelaufen bin und gesagt habe, naja, in Politik muss ich nicht so aufpassen, da muss ich ja keine Ahnung von haben. Also wenn ich da jetzt eine 4 habe, ist nicht so schlimm. Aber ging natürlich nicht, weil eine 4 durfte ich ja trotzdem nicht haben, in gar keinem Fach. Also auch eine 3 nicht. Und eigentlich auch eine 2 nicht. Also eine 2 war so, das war so ein, dass mir das nicht nochmal vorkommt, Ding. Aber ich glaube, wenn ich in Politik eine schlechtere Note gehabt hätte als 2, dann hätte mein Vater vielleicht ein Auge zugedrückt, weil ist ja nun mal auch nicht mein Fach. Mhm. Also es ist so haarsträubend teilweise. Nun bin ich auch eine andere Generation und wir sind ja auch noch anders aufgebracht worden und meine Eltern sind ja auch, also ich bin ja auch noch ein Kind mit Migrationshintergrund, das muss man ja auch noch dazu sagen. Das heißt, auch da ist die Zeit eine andere gewesen und dies, das. Aber trotzdem sind da so ein paar Dinge überliefert worden, mit denen ich heute nicht eine Minute loslaufen würde und die ich auch nie im Leben meine Kinder weitergegeben hätte. Und das hat mir teilweise ganz schön viel Kummer verursacht. Also das mit der Politik, da kann ich jetzt drüber lachen. Aber man steht dann, also ich habe dann auch echt blöd da gestanden, wenn ich dann Freundinnen hatte, die ganz emanzipierte und feministische Mütter hatten und dann komme ich da hin wie so ein Mädchen von 1952. Das ist schon nicht geil, echt nicht. Und dann so entwertet, mich so entwerten zu lassen. Ich darf weniger als mein Bruder, ich darf diese, ich muss das machen, was er alles nicht machen muss. In die Politik gehöre ich auch nicht. Ich habe schon mit 5 Jahren eine Fliege binden und eine Krawatte binden können. Das musste ich immer, wenn mein Vater Auftritte hatte. Der war ja Künstler. Das habe ich alles gekonnt. Also ich bin jetzt nicht traurig drum. Ich bin froh, dass ich sowas alles kann. Aber es wurde mir ja als naturgegebene, als gottgegebene Aufgabe vorgestellt. Und das ist, nee, danke. Fallen dir noch Dinge ein?
Ja, ich frage mich gerade, ob wir vielleicht eher beim Thema Glaubenssätze gerade gelandet sind.
Mhm. Ja, vielleicht, aber wir würden uns eben auch anders raten. Aber stimmt, das sind Glaubenssätze, prinzipiell schon.
Ich erinnere mich an eine Situation, ich glaube, da war ich 11 oder so, bisschen, vielleicht ein paar Monate älter, I don't know. Das war die letzte Nacht, die ich in meinem Elternhaus verbracht habe. Also wir mussten ja damals ausziehen, wir Kinder alle. Und meine Mama. Und mein Vater hatte erst so, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so scheinheilig das Haus vorbereitet, dass wir ihn da besuchen können. Also vorher hatten wir, das hatte wirklich viele Zimmer, das Haus. Ich meine, wir waren 4 Kinder. Und er hatte dann irgendwie alles so umgebaut, dass wir plötzlich, alle Kinder hatten plötzlich nur noch ein Zimmer zusammen zur Verfügung. Mhm. Und das war irgendwie, So, mein Bruder hatte ein eigenes, aber wir Mädchen hatten plötzlich alle nur noch ein Zimmer zusammen, auch mit so fertig Scheißdreckbetten. Also es sah irgendwie aus wie so eine Jugendherberge in dem Haus, in dem du mal zu Hause warst. Und das führte dazu, dass wir uns da halt auch nie wohlgefühlt haben mehr. Es war
klar,
sehr, sehr ungesund. Und ich weiß noch, wie ich da an einem Abend im Bett lag und ich hatte natürlich von dem Konflikt meiner Eltern schon ganz viel mitbekommen und mir ging es einfach als Kind auch wirklich nicht gut mit der ganzen Situation, dass die beiden immer gegeneinander gewettert haben. Und ich fand die neue Partnerin von meinem Vater kacke, ich fand aber auch den neuen Partner von meiner Mutter kacke, also ich fand es alles kacke, ich war ein Kind. Natürlich fand ich es blöd und ich habe mein Zuhause verloren und lag da plötzlich halt in so einem Fertigbett, nenne ich es jetzt mal, also um einfach diese Lieblosigkeit auszudrücken. Mhm. Und mein Vater hatte mich ins Bett gebracht und er strich mir so über meinen Arm und ich weiß nicht, warum sich diese Situation so eingebrannt hat. Doch, also eigentlich weiß ich es. Es war einfach die letzte Nacht, die ich in meinem Leben da verbracht habe und es war der letzte Abend, in dem ich das Gefühl hatte, dass mein Vater mich lieb hat.
Mhm.
Und von diesem Tag an habe ich ihn eigentlich nie wieder gesehen.
Wie kam das denn, dass du ihn nie wieder gesehen hast?
Naja, so genau kann man das ja nicht mehr wiedergeben. Also ich schon gar nicht, weil ich war einfach 11 und die waren ja schon eine Weile getrennt. Und es hat halt einfach alles nicht funktioniert. Wir haben keine verbindlichen Unterhaltszahlungen bekommen. Wir haben da auf Kackbetten gepennt. Mein Vater war sowieso nie zu Hause, der war immer bei seiner Neuen. Also du konntest richtig in diesem Haus räumlich erkennen, dass wir Kinder da keinen Platz haben.
Mhm.
Und nicht nur keinen Platz, sondern auch keinen Stellenwert. Und Kinder sind ja übrigens nicht dumm, du weißt es, aber viele Menschen wissen es leider nicht. Und Kinder spüren nun mal, wenn sie nicht willkommen sind und wenn man sie nicht haben will. Und wir wollten dann da eben auch einfach nicht mehr hin, weil das hat sich über Monate so eingeschlichen, dass wir uns wirklich nicht geliebt, gesehen oder wertgeschätzt gefühlt haben.
Mhm.
Und dann hat er über meine Mutter geredet, meine Mutter über ihn, keine Ahnung, ich weiß doch keine Details mehr. Es hat sich ja auch nie jemand die Mühe gemacht, ehrlicherweise mir das mal zu erklären.
Mhm.
Und meine Geschwister haben es ja im Grunde genauso wenig verstanden.
Und wolltet ihr da dann nicht mehr hin?
Ja, es war so eine Mischung. Eben, du fühltest dich nicht mehr willkommen, du wolltest da auch nicht mehr hin, aber es hat ja auch keiner sich darum bemüht, dass man das gerne mal wieder möchte.
Mhm.
Auf beiden Seiten nicht. Also da würde ich jetzt aus Kinderperspektive sagen, also da hat alles zwischen den Erwachsenen stattgefunden und die Kinder sind einfach hintenübergefallen.
Mhm.
So hat es sich angefühlt. Und was ich gerne der kleinen Pütti von damals sagen wollen würde, wäre, dass wann immer dich ein Mensch verlässt in deinem Leben, und für mich hat es sich kurze Zeit später auch angefühlt, als hätte meine Mutter mich verlassen, wann immer dich Menschen in deinem Leben verlassen, die dir wichtig sind, lass es nie Auswirkungen auf deinen Selbstwert haben. Für Liebe muss man nicht kämpfen.
Mhm.
Für Liebe muss man nicht, wie du deinem Bruder, irgendwem Geld geben.
Mhm.
Oder ich immer Leistung erbringen. Wir sind ja vier extrem leistungsorientierte Kinder. Du musst nicht Leistung erzielen, um Liebe zu verdienen.
Mhm.
Du musst nicht kämpfen, um Liebe zu bekommen. Du musst dir nicht blöde Scheiße gefallen lassen, du musst dich nicht schlecht behandeln lassen. Dein Selbstwert ist dein Selbstwert ist dein Selbstwert.
Mhm.
Und der sinkt nicht, wenn dich Menschen verlassen. Lass sie gehen.
Mhm.
Wenn sie deiner nicht wert sind, lass sie gehen.
Mhm.
Ist natürlich für ein Kind schwierig, kannst du ja nicht sagen. Liebe Eltern, geht einfach. Ich mach das schon alleine.
Nee, aber ich finde, es geht ja in der Folge darum, zu sagen, welche Ratschläge würdest du dem Kind geben, wenn du jetzt noch Einfluss auf dich als Kind hättest, aus Sicht eines vertrauensvollen Erwachsenen zum Beispiel. Ich hätte mich damals gefreut, wenn ich so eine erwachsene Person gehabt hätte, die mir solche wertvollen Ratschläge gegeben hätte. Und tatsächlich hatte ich sogar zu großen Teilen so eine Person. Das war die Mutter meines allerbesten Freundes. Die war eine super tolle alleinerziehende Frau, weil ihr Mann weit weg lebte. Der musste aus gesundheitlichen Gründen, konnte der nicht da leben, leider, so dass sie alleinerziehend war. Und die hat mir relativ viel Leichtigkeit so ein paar Ratschläge gegeben, aber da sie auch eng mit meinen Eltern befreundet war, war sie natürlich auch ein bisschen befangen. Aber sie ist für mich heute immer noch mehr Mutter eigentlich, was so also auf der mentalen Ebene und der psychischen, als meine Mutter das jemals war.
Mhm.
Weil das einfach eine unheimlich schlaue und weltoffene und ganz moderne Frau damals auch schon war. Jetzt ist sie über 80, Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mit ihr telefoniere, und das tue ich regelmäßig, ich habe da immer noch dieselbe junge Frau dran. Die ist einfach super fit und mega cool und immer noch super modern. Die geht wirklich mit der Zeit. Also sie wird nicht einfach nur älter, sondern sie geht mit der Zeit. Mhm. Und das ist echt, das ist eine tolle Sache. Und deswegen, klar, kannst du das als Kind nicht so machen, aber diese ganzen Erfahrungen, die wir heute haben, die hätten wir ja nicht, wenn wir das alles nicht erlebt hätten. Und dann wäre es ja schon schön, wenn uns das jemand gesagt hätte oder wenn wir es einfach anders machen. Wir müssen nicht eigene Kinder haben, wir können auch einfach die Frau von nebenan sein und die Vertrauensperson für einen Teenager aus der Nachbarschaft sein.
Ja, für mich war meine Beziehungsperson ja in diesen Zeiten oder meiner gesamten Teenager- und Jugendzeit immer meine Oma.
Ja.
Auch in meiner Erwachsenenzeit. Mhm. Und ich habe meiner Oma schon wirklich wahnsinnig viel zu verdanken. Weil ich hatte wirklich erste Depressionen als Teenagerin, weil ich so viel allein war einfach. Mhm. Und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, hätte ich meine Oma nicht gehabt. Ich kann es dir nicht sagen. Weil sie der einzige Mensch war, der mir damals das Gefühl gegeben hat, dass es für sie relevant ist, dass ich lebe.
Mhm.
Klingt auch sehr dramatisch, aber
wenn das dein Gefühl war, dann war das so.
Ja.
Ja. Wir machen ja alle so ganz doofe Dinge, die so unterbewusst gesteuert sind, weil wir uns unterbewusst irgendwas beweisen wollen. Also wir folgen ja irgendwelchen Glaubenssätzen und dann, die schadhaft sind teilweise, und dann verhalten wir uns aber trotzdem immer wieder so, dass es am Ende heißen kann, siehst du, habe ich doch gesagt, das geht immer schief. Also so jemand, der zum Beispiel irgendwie konfliktscheu oder konfliktunfähig ist, würde sich ja immer wieder in solche Konfliktsituationen bringen oder aber bewusst aus einer Konfliktsituation nicht rausmanövrieren, nur um am Ende sagen zu können, wusste ich doch, es eskaliert ja immer. Ne? Mit dir eskaliert es immer, obwohl sie eigentlich diejenigen sind, die so eskalieren. Und mir kam gerade der Gedanke, als du das so sagtest, wir haben das ja, also wir beide, haben das ja sehr häufig, dass du dich so alleine fühlst, und du bist dann ja auch alleine. Also du fühlst dich nicht alleine ohne Grund, sondern du bist dann ja auch wirklich alleine in solchen Situationen. Aber ich frage mich gerade, wie viel Anteil an deiner Entscheidung, alleine zu sein, es ist immer auch ein Anteil Entscheidung dahinter. Es ist nicht immer völlig passiv. Nichts im Leben ist wirklich völlig passiv. Das ist außer ein Schicksalsschlag oder ein Gewitter oder sowas. Wie viel Anteil dieses ich bin allein und ich muss alleine sein daran hat. Dieser Gedanke kam mir gerade, weil ich das jetzt auch gerade das erste Mal höre, dass Ampi für dich da war, weil du so viel alleine warst und dass du so depressiv warst, weil du so viel alleine warst. Also, dass du Depressionen hattest als Jugendliche, das wusste ich schon. Aber dass der Auslöser vorrangig das Alleine-Sein war, das war mir noch nicht so, das war mir noch nicht so bekannt, und da habe ich auch noch nicht so drauf rumgedacht. Aber du bist immer noch viel alleine. Und da können wir nochmal drüber nachdenken, ob das ein unterbewusstes Beweisprinzip ist, dir immer wieder beweisen zu müssen, ich bin nun mal auch alleine. Und ich bin traurig, weil ich alleine bin. Und ich bin auch immer traurig, weil ich alleine bin. Und damit ich mir das auch immer wieder sagen kann, siehst du, du bist ja so alleine und deswegen bist du ja so traurig, würde ich mich gerne damit mal kurz befassen, nicht jetzt an der Stelle, aber ob da ein Muster drin ist.
Naja, selbstverständlich, deshalb wurde ich ja auch austherapiert. Also bist du nicht die Erste, die drauf kommt. Okay, es sind schon andere vor dir drauf gekommen. Ja. Ich bin nicht viel de facto alleine. Also so wie andere sich das jetzt vorstellen. Ich verbringe nicht wie andere Menschen 5 Tage die Woche abends auf dem Sofa. Ich verbringe eigentlich nie Zeit auf meinem Sofa. Ich
wollte gerade sagen.
Also es ist nicht die Tatsache, dass ich wirklich alleine irgendwie rumhänge, sondern für mich ist es eher ein Geschenk, alleine zu sein. Aber natürlich gibt es Momente, in denen ich mich sehr alleine fühle. Und da kann ich auch unter Menschen sein.
Mhm.
Wie auf einer Hochzeit. Und ich fühle mich mutterseelenallein, weil ich kenne irgendwie niemanden und bin müde, bin kaputt und würde mir einfach nur jemanden wünschen, der mich abholt und nach Hause fährt.
Mhm.
Das sind die Momente. Mhm. Also das finde ich tatsächlich einmal ganz wichtig zu unterscheiden, dass Alleinsein nicht Alleinsein ist.
Ja, aber die Entscheidung, ich bin allein, ich verstehe, was
genau,
du sagen willst.
Ja, ja. Und ich finde es halt, und das habe ich in meiner Therapie gelernt, es ist einfach völlig okay, wenn man sich mal 24 Stunden alleine fühlt und sich leid tun möchte. Und das ist der Moment, wo ich eben dann auch mal niemanden anrufe, weil ich keinen Bock habe, dass du mir den Kopf wäschst und mir sagst, allein sein und nicht allein sein ist eine Entscheidung. Jetzt mal so überspitzt, weil man möchte auch einfach mal entweder sich in Selbstmitleid suhlen oder man möchte jemanden haben, der einem sagt, es tut mir echt von Herzen leid, dass du dich gerade so fühlst.
Mhm.
So. Und deswegen sind die Momente, in denen ich mich wirklich furchtbar alleine fühle, ganz oft Momente, wo ich dann meine Mama anrufe. Mhm. Ja, oder wo ich halt früher immer meine Oma angerufen habe. Mhm. Also ja, bis sie vor ein paar Jahren gestorben ist. Und ich finde es eigentlich total schön, einfach das anzuerkennen. Mhm. Zu wissen, ich bin allein, aber ich bin trotzdem nicht allein. Mhm. Natürlich kann ich Leute anrufen, aber es tut auch wirklich einfach mal gut, mhm. einfach mal traurig zu sein. So. Und Depressionen sind auch nicht immer schädlich. Mhm. So, sondern sie zeigen dir ja auch was.
Das, was nicht in Ordnung ist.
Ja.
Na klar.
Und dass man da mal hingucken darf mhm. und dass man sich auch einfach mal um sich selber kümmert. Mhm. Und manchmal ist es einfach auch nur heilsam, Titanic zu gucken und sich die Augen aus dem Kopf zu heulen. Mhm. So, und da muss man nicht immer jemanden haben, der einen in irgendwie eine Richtung pusht. Also mir ist das halt wichtig zu sagen an dieser Stelle, weil das klingt immer so, als müsste man einfach 24/7
nicht alleine sein.
Nicht alleine sein oder an sich arbeiten. Und gerade Leute wie ich, die so viel mit Selbstreflexion beschäftigt sind. Alter, das ist so anstrengend. Ja. Weißt du, dann hast du auch noch so eine Freundin wie dich, die einem immer dazu antreibt, ein besserer Mensch zu sein. Und manchmal ist es auch einfach okay, masturbierend Netflix zu gucken, Chips zu fressen und einfach nicht zu duschen.
Aber ich treibe dich doch nicht an, ein besserer Mensch. Du bist doch schon ein toller Mensch.
Ja, aber es ist so, wir machen hier so einen Podcast, der immer mit so viel Selbstreflexion zu tun hat. Und was sagen wir unserem minderjährigen Ich? Und manchmal möchte ich mal minderjährigen Ich einfach sagen, geh schaukeln.
Hör auf zu heulen und geh schaukeln.
Ja.
Die Fresse.
Lass diese langweiligen Erwachsenen, die alle ihr Leben nicht geschissen kriegen, weil sie Angst vor sich selber haben. Lass sie ihre Scheiße machen. Geh schaukeln.
Ja.
Lass dir eine Gitarre schenken. Gründe eine Band. Plan eine Weltkarriere mit weiß der Kuckuck, wo auch immer du Bock drauf hast.
Plan eine Weltkarriere.
Ja, aber scheiß auf die alle. Mhm.
Das ist ein guter Tipp, so. Wir sind wieder im Thema.
Ja.
Ich will aber auch noch mal kurz sagen, ich habe damit nicht sagen wollen, man darf niemals alleine sein. Das ist Unsinn, selbst ich, die dauernd irgendwie irgendwas auch um sich hat und jemanden, ich genieße das sogar auch. Man kann auch, selbst wenn man traurig ist, genau wie du sagst, ne, masturbieren, Netflix gucken und dabei heulen und unglücklich sein, dass man alleine ist und es trotzdem gerade für den Moment brauchen. Also so paradox es klingt. Ist mir alles bewusst. Ich wollte nicht sagen, sorg gefälligst dafür, dass du nie alleine bist, sondern ich wollte nur sagen, dass manchmal man auch künstlich dafür sorgt, dass Dinge immer wiederkehren, obwohl man weiß, dass sie einem nicht gut tun. Ich würde vor allen Dingen meinen Töchtern und allen Frauen und Mädchen da draußen raten, nehmt ihr eine Red Flag wahr, achtet halt wirklich drauf. Das ist ernst zu nehmen. Die ist nicht umsonst da. Klärt es halt direkt oder nehmt es einmal mit nach Hause, schlaft einmal drüber, sprecht mit euren Freundinnen oder mit euch selbst drüber. Fragt eure Eltern, eure Mütter oder eure Vertrauenspersonen und dann macht was draus. Eine Red Flag ist nichts, was man übersehen sollte. Hat noch nie gut funktioniert und es heißt auch nicht umsonst so. Wollt ihr am Strand baden gehen und die rote Flagge ist gehisst, ist es eben einfach gefährlich, fertig aus. Das bedeutet einfach nichts anderes als hier droht Gefahr und das gilt eben fürs Leben.
Ja, aber du musst ja erstmal ein gewisses Alter erreichen, um zu wissen, was ist eine Red Flag?
An die dreijährigen Mädchen da draußen, die uns hören. Aber die junge Mädchen mit 14, 13, 14, 12,
also
wissen das ja schon.
Nein, ich wusste mit 14 gar keine einzige Red Flag.
Inzwischen ist es aber ein Modewort.
Nein, es geht nicht darum, was das Wort bedeutet. Wenn ich noch keine Beziehungserfahrung habe mit Menschen, also jetzt gerade in romantischer Hinsicht, mhm. Ich muss doch erstmal Erfahrung sammeln. Es gibt Leute da draußen, die sind 45, die haben noch nie eine Red Flag leuchten sehen, weil sie ihre Jugendliebe geheiratet haben und der eine Green Flag ist. Also ich finde es gar nicht, also man muss schon auch ein paar Mal auf die Schnauze fallen, um das einzusortieren. Und nicht, was für dich eine Red Flag ist, ist ja nicht automatisch für mich eine Red Flag, es sei denn, das ist halt, keine Ahnung, Beispiel, was alle gerne sagen, ein Narzisst. Mhm. So.
Aber jeder hat ja sein Empfinden, was ihn aufhorchen lässt. Also jede Frau oder jeder Mensch ja hat ja dieses eine Muster, auf das der Mensch reagiert und sagt, hä, Moment mal, das finde ich jetzt aber komisch. Und das kann man ja auch früh beibringen oder eben auch da sensibilisieren und sagen, wenn dein Bauchgefühl irgendwie gestört ist oder wenn du das Gefühl hast, hä, stimmt irgendwas nicht, das ist halt eine Red Flag und da geh nicht drüber weg, guck nochmal hin. Guck danach einfach für dich nochmal hin. Du musst es ja nicht gleich raushauen, sondern nimmst vielleicht einmal mit nach Hause und denk halt drüber nach.
Gibt es denn im schulischen Kontext irgendwelche Ratschläge, die du dir als Mädchen gewünscht hättest? Ich gehe jetzt nur von mir aus und für mich war Schule Muss ich leider sagen, es klingt richtig dramatisch, aber es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Also es, eigentlich ist es nie wieder so schlimm geworden.
Ja, sowohl das auch. Also ich habe auch überwiegend keine guten Erinnerungen daran. Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand aufzeigt, tatsächlich, also dieser Uraltspruch, du lernst fürs Leben und nicht für die Schule, da ist sehr viel mehr Wahrheit hinter, als ich damals hätte glauben können und wollen. Mir das mal so ein bisschen nachvollziehbar zu erklären, das hätte ich gebraucht. Und ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand den Mehrwert, also wenn schon gute Noten, dann sollte mir doch gerne jemand mal den Mehrwert aufzeigen. Und dass ich eben nicht lerne, um nicht von meinen Eltern verhauen zu werden, sondern dass ich lerne, damit ich vielleicht einen leichteren Weg durchs Leben habe. Denn gute Zeugnisse oder gute Abschlusszeugnisse öffnen nun mal sehr viel mehr Türen als schlechte Zeugnisse. Und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen einlenken. Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand erklärt, dass das Leben dann aber trotzdem nicht zu Ende ist. Dass eben so ein nicht so gutes Abi zum Beispiel einfach auch nicht schlimm ist. Also dass man wirklich mal offen darüber redet, was hat es für Vorteile, was hat es für Nachteile und sind die Nachteile wirklich echte Nachteile und brauchst du das überhaupt, dass mir jemals gesagt worden wäre, dass hinterher einfach gar keine Sau mehr nach deinem Abischnitt fragt. Es ist einfach Furz, Kack, Piep, egal, wenn du nicht jetzt irgendwie eine zulassungsbeschränkte Studienwahl hast oder sowas. Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand das mal erklärt. Warum bin ich überhaupt in der Schule? Was lerne ich da? Warum lerne ich da? Und für wen mache ich das eigentlich alles? Das war immer alles mit Druck und mit Angst behaftet und das verlor sich dann erst später in der Oberstufe. Da war es dann ganz was anderes. Aber bis dorthin war Schule für mich deswegen so schlimm, weil es so viel Druck von zu Hause gab. Das hätte ich mir anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Eltern mich dahin motivieren, für mich selber die Entscheidung zu fällen, was für eine Art Schülerin ich überhaupt sein will. Ob ich überhaupt mir Gedanken zu Noten machen möchte oder nicht. Und ich habe versucht, das meinen Kindern so beizubringen. Ich glaube, so richtig schlecht ist mir das nicht gelungen. Aber das hätte ich mir echt gewünscht. Das ist ja auch schon ein Teil der eigenen Verantwortung, die man da übernimmt. Lerne ich jetzt, dann habe ich die Chance, eine gute Arbeit zu schreiben. Und lerne ich halt nicht, dann wird sie wahrscheinlich nicht gut. Und ich möchte das gerne entscheiden für mich. Ja, ist mir dann egal, dann wird sie halt schlecht. Na und, lerne ich halt nicht. So, und dann wundere ich mich halt auch nicht, wenn sie schlecht wird.
Wow.
Und du, hast du irgendeine Erinnerung an Schule, die du dir heute anders raten würdest oder was du dir gewünscht hättest?
Also ich wurde, als ich aufs Gymnasium kam, immer in eine Schublade gesteckt. Also es hat wirklich sagenhaft lange gedauert, ich glaube fast 2 Jahre, bis die Lehrkräfte verstanden haben, dass ich nicht meine älteren Schwestern bin und nicht nur nicht so bin wie die, sondern auch das genaue Gegenteil. Eine, die nicht gerne lernt, die sich nicht gut konzentrieren kann, die mit Naturwissenschaften überhaupt nichts anfangen kann, die sich auch nicht vorhat, jemals im Unterricht zu beteiligen, weil sie sowieso das ganze System ablehnt.
Das System Bildung.
Ja, nein, nicht das System Bildung, die Art, wie auf diesem Gymnasium Wissen vermittelt wurde. Mhm. Und es war einfach, da saß einfach vorne, einer hat sich nicht bewegt und man musste halt zuhören. Und das ist ein Konzept, ich kann das bis heute nicht. Das ist der Grund, warum, wenn ich Events moderiere, da ungefähr alle 2 Minuten was komplett anderes passiert auf der Bühne. Weil ich für Menschen arbeite, die ADHS haben. Nein, ich habe das nur mal selber und deswegen habe ich auch diese Energie. Deswegen habe ich mehr Energie als andere. Mhm. So, und deswegen hätte ich auch eine andere Lernenergie gebraucht. Mhm. Ich hätte in der 1 Stunde Gruppenarbeit, in der nächsten machen wir was im Computerraum wie früher. Dann machen wir 2er-Arbeit, dann schreiben wir was. So, ich hätte diese ganze Abwechslung gebraucht und ich habe nichts bekommen von dem, was ich gebraucht habe. Und es hat keine Sau 2 Jahre lang gemerkt, dass ich kein Mathe kann.
Also du hast 2 Jahre lang keine Arbeiten mit schlechter Note geschrieben?
Doch, ich hatte einfach nur 5. Und ich bin ja nicht dumm. Ich kann ja auch rechnen. Zufälligerweise war ich Berufsbeste auch noch im Rechnungswesen. Mhm. Also, was absurd ist. Also ich kann es ja. Nur ich lief da komplett unter dem Radar. Die dachten, die ist genauso wie ihre Schwestern, die kann das schon, ist gar kein Problem. Und 2 Jahre lang hat es wirklich gar keiner gemerkt. Und deswegen hatte ich in den ersten 2 Jahren auf dem Gymnasium so viel Stoff verpasst. Also diese ganzen grundlegenden Dinge, da habe ich nicht gelernt. Multiplikation, Also die einfachsten Dinge habe ich da gar nicht richtig mitbekommen, weil ich saß da einfach nur in diesem Unterricht rum und habe die halt da reden lassen und war aber eigentlich gar nicht da. Ich war ja auch noch gerade da in der Zeit, dass das erste Scheidungskind an der Schule, so oder in meinem Jahrgang, ich war so, niemand hat mich wahrgenommen. Ich war komplett unsichtbar. Und ich war so unsichtbar, dass ich natürlich irgendwann gemobbt wurde. Für alle, dass ich gedacht habe, wer ist das unsichtbare Mädchen? Und guck mich heute an, Alter, sehe ich aus, als wäre ich geboren, um fucking unsichtbar zu sein? Nein. So, es ist ja komplett Quatsch. Also ich wurde in gar keiner Hinsicht gefördert in dem, wie ich bin und wer ich sein will. Und da schließe ich eigentlich der Kreis mit dir. Es hätte mir mal jemand sagen müssen, was das da eigentlich alles soll, was Warum das für Ziele das hat. Ja. Gibt es eigentlich andere Schulmodelle, die vielleicht sinnvoll wären? Kann man Kinder auch noch anders fördern als mit Mathe? Könnte man vielleicht eine Musikförderung machen oder irgendwas? Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass eine Lehrkraft, nur eine einzige da gewesen wäre und gedacht hätte, guck mal, die kleine Maus, irgendwie versteht sie keiner, sie fühlt sich fehl am Platz.
Mhm. Also Pippi Langstrumpf hat diese Entscheidung für sich ja ganz klar gefällt, dass Blutimmigration nichts für sie ist.
Ja.
Und je älter ich werde, je älter meine Kinder werden, desto mehr verehre ich Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf. Und das, all das hätten sich so viele Kinder gewünscht. Und gerade was auch Schule angeht, wäre so schön gewesen, wenn wir da ein bisschen lockerer mit umgegangen wären. Meine jüngere Tochter hatte einen Geschichtslehrer, der das Fach wirklich richtig doll gelebt hat. Das heißt, wenn der ein Thema eingeführt hat oder wenn sie irgendwie so ein bisschen eingetaucht sind in irgendein Thema, dann kam der wirklich nicht selten komplett verkleidet in den Unterricht. Das heißt, er kam dann in so einer Gladiatoren-Rüstung sozusagen in den Unterricht gesprungen und schrie dann herum und machte dann Ansagen oder verlas etwas oder so und machte dann immer so eine ganz kleine Inszenierung und so eine kleine Aufführung daraus, um einfach schon mal die Kinder abzuholen und so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Ist total niedlich, das hat sie immer erzählt. Heute war er wieder Gladiator, Mama. Er war römischer Legionär. Oder so. So war, ist ganz niedlich und das hat sehr viel Eindruck auf die, also hinterlassen. Und hat den Geschichtsunterricht natürlich deutlich lebendiger gemacht. Ist schon schön, das hatten wir damals nicht. Aber ich kann mich an einige, es steht und fällt ja mit dem Lehrer, ne? Also es, oder mit der Lehrerin. Ich kann mich an einige Fächer erinnern, die super viel Spaß gemacht haben, weil es genau so gewesen ist, wie du es gerne gehabt hättest. Ganz lebendig und mit Gruppenarbeit und tollen Ergebnissen.
Ich verstehe auch, warum viele Lehrkräfte den Spirit verlieren, weil alle, die das Referendariat überlebt haben, die haben ja auf dem Weg ja schon ein Drittel ihrer Seele verloren. Was mir sehr leid tut für den Beruf, weil es so ein wichtiger Beruf ist. Mhm. Und umso krasser und umso schöner ist es, wenn es Lehrkräfte gibt, die wirklich leuchten, die wirklich Chancen geben, die unterstützen und die sehen, was los ist.
Und die einfach auch Lust haben, den Jugendlichen von Kindern und Jugendlichen von heute einfach was beizubringen.
Mhm.
Denn meiner Meinung nach ist das etwas, was ganz häufig gar nicht mehr zu Hause passiert, obwohl es das sollte. Und das strahlt ja immer auf das Verhalten der Kinder ab, weshalb so viele Lehrkräfte gar keine Lust mehr haben. Ich habe das ja im Werdegang meiner Kinder, in dem Schulwerdegang mitbekommen. Das ist wirklich schade. Es sollten ein paar mehr noch Bock haben, LehrerIn zu werden.
Das ist aber auch der Grund, warum so viele heute nicht mehr Lehrkraft werden möchten.
Genau.
Weil die Kinder eben keine Erziehung mehr zu Hause genießen.
Richtig. Was mich nochmal interessieren würde, hättest du noch einen Tipp an die jugendliche Carina für das erste Mal?
Such dir einfach eine Person, die dich wirklich liebt. Das ist schon cool. Ob das jetzt die wirklich wahre große Liebe ist, you never know, mit 16 oder 18 oder 14. Aber dass du wenigstens weißt, dieser Mensch, der meint es gut mit mir. Also ich hatte das Glück, absolut. Aber ich habe auch sehr lange gewartet. Aber ich wusste, dass der mich wirklich abgöttisch liebt. Und das war einfach ein ganz schönes Gefühl, das zu wissen. Dass der das nicht macht, um irgendwelche Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Was im Gegenzug vielleicht meine Herangehensweise war. Aber trotzdem fand ich das fand ich irgendwie schön, ja. Und deswegen wäre meine Empfehlung eigentlich, warte, so lange, bis es sich richtig anfühlt, weil man kann im Leben noch genug Sex haben. Und die Zahl der SexualpartnerInnen sagt gar nichts darüber aus, sagt gar nichts über die Qualität deines Sexuallebens aus.
Ja.
Und du kannst auch deinen ersten Sexpartner, PartnerInnen haben und hast schon das Nonplusultra erreicht. Besser wird's dann nicht mehr. Sogar das kann passieren.
Mhm.
Auch da bin ich bei einem sehr hohen Level eingestiegen, muss ich sagen. Danach ging's steil bergab und dann ging's wieder bergauf.
Wie das so ist im Leben. Das Leben sind ja immer so Wellen, ne?
Was steht auf deiner Toilette für eine schöne Karte? Alles Gute im Leben kommt in Wellen. Die Liebe, das Glück und das Meer. Mhm. Hier werde ich nochmal direkt so Wellenrauschen auf den Sound legen.
Mhm.
Ich habe noch einen Tipp für die heutige Folge. Also zum einen, du hast es gerade schon gesagt, lest mal wieder Pippi Langstrumpf.
Das wäre ein guter Tipp.
Ist einfach ein Role Model.
Ja.
Ist sie einfach. Und Ronja Räubertochter.
Ist sie, war sie und wird sie auch bleiben. Ein etwas zeitloseres als Pippi Langstrumpf gibt es, glaube ich, nicht.
Neulich habe ich auch eine Veranstaltung moderiert, da hat ein kleines Mädchen, die war, glaube ich, 7 oder 8, da hat sie eine plattdeutsche Geschichte von Pippi Langstrumpf vorgelesen. Und dann habe ich sie auf der Bühne gefragt, was findest du denn so cool an Pippi Langstrumpf? Und dann hat sie gesagt, die ist so frech und die macht, was sie will.
Mhm.
Und dann denke ich so, eigentlich müsste jede Frau Pippi sein. Weil alle Männer sind frech und machen, was sie wollen. Warum machen wir es nicht einfach? Warum holen wir es uns nicht?
Weil Pippi Langstrumpf die Verkörperung des freien Kindes ist. Und keiner von uns, auch Männer nicht, auch wenn wir glauben, sie machen, was sie wollen, machen sie wahrscheinlich mehr als wir, will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber keiner von uns lebt ausschließlich das freie Kind. Was ich an Pippi Langstrumpf wirklich unter anderem besonders reizvoll und charmant finde, ist diese Idee, nicht nur einfach das freie Kind zu sein, also frei von allen Zwängen zu sein, sondern trotz aller Freiheit immer noch zu berücksichtigen, dass es Self-Care gibt und die wichtig ist und dass man sich freie Momente schaffen muss, in denen man alleine ist, in denen man für sich ist, in denen man einfach nichts macht und die Seele wirklich baumeln lässt. Und sie beschreibt das mit, und dann muss man dann ja auch Zeit haben, einfach nur so da zu sitzen und vor sich hinzugucken. Und das baut Pippi Langstrumpf auch noch mit in ihren Tag ein. Deswegen kann sie halt auch solche Sachen wie Schule oder so, das kann sie halt einfach nicht machen. Weil sie hat so viel andere Abenteuer zu erleben und dann muss sie ja auch noch nur so da sitzen. Und selbst das tun wir nicht. Also ich finde, das ist ein grandioser Tipp von dir, Carina.
Pippi, Putti und Robsi beenden diese Folge.
Einvernehmlich.
Ja, und geben euch die Empfehlung, geht doch jetzt einfach nochmal schaukeln. Egal, wie spät es ist. Also, bis später.
Bis die Tage.